Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich bin ein bisschen aufgeregt, ich freue mich so. Wir haben nämlich heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast, das ich endlich mit dir teilen kann. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das geführt habe, aber ich freue mich sehr, das jetzt endlich mit dir teilen zu können, und zwar mit Veit Lindau. Veit ist Speaker, Coach und Autor von über 10 Büchern zu diversen Themen, ob es um das Thema Gesundheit geht, aber auch um das Thema Beziehungen, Partnerschaft oder auch, wie werde ich mehr zu mir selbst, wie löse ich meine Probleme, es ist so quasi alles dabei. Er lebt und arbeitet mit seiner Frau Andrea Lindau zusammen und sie beide haben vor einigen Jahren, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht genau wann, die Plattform Humodea gestartet, bei der sie unglaublich viele Resources teilen, also alle möglichen Kurse, Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, also ob es um Meditation geht, ob es um Beziehungen geht, um Liebe, um Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Arbeit, körperliche Gesundheit, den Geist, Lebensbooster oder. Es ist unglaublich, in Kooperation mit anderen, aber auch selbst ist auf dieser Plattform Veit in der Community, in der internen Community ständig live und gibt Vorträge. Also es ist sehr, sehr inspirierend, was die beide auf die Beine stellen. Und ich hatte das Privileg, mit Veit ein Interview zu führen und wir haben tatsächlich über eine ganze Menge verschiedener Dinge gesprochen. Und was ich besonders inspirierend finde an Veit, ist das, was ich ja auch in meinem Buch Made for More laut herausschreie, und zwar ist das Thema radikale Ehrlichkeit. Also wirklich radikal sich selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen ehrlich zu sein. Die Macht der Wahrheit und vor allen Dingen, und da haben wir auch viel drüber gesprochen, was hat das in Beziehungen zu suchen? Warum ist das so wichtig? Wieso sind Männer und Frauen unterschiedlich? Was hat das für eine Qualität? In welcher Art und Weise stecken wir oft in Beziehungen fest? Also was ist die Art, wie Männer in Beziehungen feststecken? Was ist die Art, wie Frauen da drinnen feststecken? Wie wir uns in so einer fiesen Komfortzone es gemütlich machen, aber eigentlich unglücklich sind in der Partnerschaft? Und was es braucht von den jeweiligen Geschlechtern, um wieder mehr zueinander zu finden. Wir haben aber auch über Spiritualität gesprochen, und zwar Spiritualität in einer Form von, wie wendet man das tatsächlich an im Alltag, dass das eben nicht so luftig leicht bleibt, sondern wie kriegen wir das rein in den Tag, an dem wir uns eigentlich scheiße fühlen oder an dem Tag, an dem wir eigentlich sauer sind auf unseren Partner und so weiter und so fort. Also wir haben über Sexualität gesprochen, über Partnerschaft, über Arbeit, über persönliche Weiterentwicklung, über Ehrlichkeit. Das ist echt ein richtig inspirierendes Gespräch, finde ich. Ich habe ganz viel mitnehmen können und ich hoffe sehr, dass das dir auch so geht. Bevor wir reinsteigen in das Gespräch, allerdings ein kurzer Hinweis auf all das, was in dieser Woche noch bei uns los ist. Und zwar haben wir erstens ein richtig cooles Webinar, was am Mittwoch, Morgen und Abend und Sonntag stattfindet. Also 3 Termine zu dem gleichen Webinar. Und zwar geht es in diesem Webinar kostenfrei um dein Immunsystem. Also wie kannst du dein Immunsystem stärken? Was sind die 2 größten Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um nicht wieder den ganzen Winter flach zu liegen, jeden Infekt mitzunehmen oder dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Schmerztabletten dopen zu müssen für irgendwelche wichtigen Termine, um dann irgendwie dich schlecht dafür zu fühlen, dass du nicht so leistungsfähig bist wie die anderen. Also, was kannst du wirklich ganz konkret im Alltag tun? Wie kannst du vor allen Dingen auch Anzeichen deines Körpers, wenn er dir frühzeitig sagt, übrigens, wir bräuchten mal was, lesen lernen, und wie kannst du dann entgegensteuern schon frühzeitig, sodass du eben gar nicht erst wirklich schlimm krank werden musst? Was hat auch dein Mindset damit zu tun, deine Tagesgestaltung, deine Ernährung, was hat deine Ernährung damit zu tun? Und ich spreche dann nicht über Vitamin C, sondern die Ernährung aus ayurvedischer Sicht. Was sagt Ayurveda dazu? Wie kann man das über Ernährung steuern? Und vieles, vieles mehr. Der Immunbooster, also das Immunbooster-Webinar, anmelden kannst du dich kostenlos unter ichgold.de/immunbooster. Und es gibt 3 Termine, aus denen du auswählen kannst. Und selbst wenn dir keiner passt, melde dich für irgendeinen an, weil ich schicke dir dann im Nachhinein die Aufzeichnung. Die finden alle drei live statt tatsächlich. Ich gebe das dreimal. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, dreimal habe ich es noch nie gemacht. Ich glaube, zweimal habe ich es. Das war das meiste bisher. Freue mich immer ganz doll darauf, weil ich finde, es ist ein super wichtiges, gerade jetzt aktuell ein wichtiges und vor allen Dingen spannendes Thema. Genau, und dann gibt es noch zu sagen, dass du dich bis Sonntagabend noch für Tellergold anmelden kannst. Bis Sonntagabend 23.59 Uhr ist die Tür offen, bei Tellergold dabei zu sein. Tellergold ist unser 4 Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen vollen Alltag zu integrieren, wie nebenher, und dich und deinen Körper wieder zu lieben. Also du lernst deine Konstitution kennen, du baust eine Ernährungsstruktur in deinem Alltag auf, du findest raus, wie du Nahrung zubereiten kannst, ohne 3 Stunden in der Küche zu stehen, wie du das auch navigierst, wenn du viel unterwegs bist, bezogen auf die Arbeit oder im Schichtdienst arbeitest. Du etablierst eine Meditationsroutine, wahrscheinlich, das machen zumindest viele, eine Morgenroutine, dein Schlaf wird besser. Wahrscheinlich wird deine Haut besser, dein Stoffwechsel kommt ins Gleichgewicht und du findest einen stabilen Zugang zu deiner Intuition und tauchst in der Tiefe auch ein, um alte Wunden bezogen, zum Beispiel auf Ernährung, wie es früher bei dir in der Familie war, zu heilen und um da Frieden mitzuschließen und dann dich neu auszurichten davon, wie willst du es eigentlich haben. Also es ist ein echt super tolles, spannendes Rundum-Programm. Wir hatten über 2300 Leute, glaube ich, schon in unseren Kursen in Tellergold drin. Das ist jetzt die 9. Runde, die wir starten und ich freue mich riesig. Und wenn du Bock hast, sei doch dabei. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de/Tellergold. Links natürlich auch in den Shownotes und auf der Website findest du das natürlich auch alles. So, aber jetzt lass uns reinhüpfen in das Gespräch mit dem wundervollen Veit Lindau. Okay, Veit, ich freue mich riesig, dass du jetzt heute hier bist im Podcast. Ich habe so viele Fragen und ich freue mich schon, gleich ein Fragengewitter auf dich loszulassen. Aber erstmal herzlich willkommen. Du kommst, glaube ich, gerade von der Insel, ne? Kommst langsam wieder zu Hause an.
Ja, ich bin schnell wieder angekommen. Ja, seit 4 Tagen wieder da und ist schon wieder gut integriert.
Das hat ja Vor- und Nachteile. Ne? Manchmal geht es ja schneller, als man sich das wünscht. Lass es vielleicht einmal, ich habe natürlich im Intro ein bisschen was dazu erzählt, aber ich würde gerne einmal in deinen Worten hören. Nicht so eine klassische, ich bin Veit und habe die Ausbildung gemacht und biete dir das und das jetzt an, aber was würdest du sagen, du inkarniert als Veit Lindau in dieser Lebensspanne, mit welcher Absicht bist du hier in diesem Leben?
Mit der Absicht, voll zu erwachen, was auch immer das bedeutet, weil je radikaler ich mich darauf einlasse, offenbart das natürlich immer wieder ganz neue Schichten und Nuancen, wirklich voll und so tief wie möglich zu erwachen in dem Wissen, in der Erfahrung davon, wer ich wirklich bin und andere Wesen daran zu unterstützen, also diese so unglaublich kostbare Lebenszeit, die wir haben, auch dafür zu nutzen und nicht zu vertrödeln. Das ist schon alles.
Voll cool. Und gibt es irgendwas, wie du dich beschreiben würdest oder deine Art und Weise, das zu tun, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Menschen, die gemeinsam mit uns in diesem Feld der persönlichen Weiterentwicklung wirken? Also was macht das, was du rausbringst, einzigartig, ist sozusagen dein Veit-Abdruck? Ich meine, wir sind alle einzigartig, aber was würdest du sagen, ist deiner?
Ich glaube, dass ich weniger Konzepten folge, sondern dass es mir eher darum geht, also Menschen dazu zu bringen, sich wirklich für sich zu begeistern und sich selbst erstmal zu vergeben. Und was ich mit vergeben meine, ist zu vergeben, dass wir uns verpasst haben, zu vergeben, dass wir uns verraten haben, zu vergeben, dass wir uns so unendliche Äonen von Jahren vertrödelt haben, Sachen, die nicht wirklich wesentlich sind. Und dann diesen Prozess, der du bist, wirklich voll zu bejahen. Also ich bin Mensch durch und durch. Das macht mich überhaupt nicht einzigartig, sondern es macht mich eher total gewöhnlich. Aber ich habe in diesem Annehmen dieses Menschseins die Erfahrung gemacht und mache sie immer tiefer. Da steckt so viel Wunder drin und es geht viel weniger darum, irgendwo rauszugehen, als vielmehr reinzugehen. Also Erwachen bedeutet für mich nicht in diesem abgedrehten spirituellen Kontext Erleuchtung und ich ziehe mich jetzt mal zurück, sondern wirklich rein, volle Kanne rein in den Konflikt, den du gerade vor der Nase hast, deinen menschlichen Dreck, deine Hässlichkeit da rein und dann daran zu erwachen. Das mag ich gern.
Sehr cool. Das führt mich jetzt auch tatsächlich zu dem, was ich gerade eben schon vorher sagte, worauf ich mich schon so freue, weil ich gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal ein bisschen deine aktuelle Website, alles, was du gerade aktuell machst, Instagram ein bisschen so durchforstet habe. Und du hattest ja vor 2 Tagen, was ja aufgezeichnet wurde, einen Vortrag hast du ja gemacht, der digital auch zur Verfügung steht. Kann ich übrigens allen empfehlen. Und was mich daran insbesondere so inspiriert hat, ist der Untertitel, in dem die beiden Worte radikale Ehrlichkeit drin vorgekommen sind. Weil ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, was jetzt am 21. September rauskommt, Made for More, du bist für mehr gemacht. Und der Untertitel heißt, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Und als ich das gelesen habe bei dir, dachte ich so, boom, ich hätte dich gerne virtuell gehighfived. Ich dachte so, ja genau, darum geht das. Was bedeutet für dich radikale Ehrlichkeit?
Na, erstmal Ehrlichkeit zu unterscheiden, zu trennen von diesem Gedöns, was uns beigebracht worden ist, also von diesem moralischen Anspruch, wir sollten ehrlich sein, das halte ich für großen Bullshit. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Mensch die Erfahrung zu machen, auch erstmal bewusst zu lügen, dich selbst zu bescheißen und dann für dich die sehr bewusste Wahl zu treffen, wofür bist du in diesem Leben? Da sind wir wieder bei dem Thema. Und wie viel Ehrlichkeit brauchst du dafür? Und wenn du aufs Ganze gehst, dann brauchst du aus meiner Sicht radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit heißt einfach Fenster auf, Türen auf und alles darf rein. Also meine schönste Seite darf rein, meine hässlichste Seite darf rein. Also radikal wirklich bis in die Wurzel ehrlich. Also wir assoziieren, glaube ich, mit radikal immer irgendwie so auf die Barrikaden gehen und ganz deftig und ganz doll. Vielleicht liegt es am Älterwerden. Ich mag auch mittlerweile radikale Wege, die sehr sanft sind. Also man kann Ehrlichkeit auch sanft aussprechen, aber radikal in die Wurzel. Also immer wieder neu zu hinterfragen, wer bin ich wirklich? Wo bescheiße ich mich noch? Was habe ich noch ausgeblendet? Was projiziere ich noch außen? Also ein ganz wichtiger Aspekt ist Schattenarbeit für mich daran. Ja? Also jetzt können wir jetzt gerade in dieser Zeit sehr gut erleben, wie sich Menschen ihren Schatten wunderbar um die Ohren knallen, in Lagern, anstatt innezuhalten zu gucken, was ist es in mir?
Ja. Was empfiehlst du für Schattenarbeit? Weil das, was ich... Oder was mir oft entgegenkommt, ist sowas wie, das ist halt, also es ist schon sinnvoll, das zu tun. Mhm. Also sollte man tun, da sind wir wieder bei der Moral.
Ja, klingt gut, ne?
Genau, klingt super, klingt auf jeden Fall attraktiv, auch das, was man dann vielleicht danach erwartet, aber es gibt ja in den meisten von uns, ich weiß nicht, ob das bei dir mittlerweile anders ist, bei mir, ich bin da auf jeden Fall noch nicht durch, aber es gibt auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene ja, auch wenn ich mich oft trotzdem dafür entscheide, einen Widerstand in diese, sich die Schatten anzugucken, sich in der Kopf über in die Scheiße zu stürzen, weil ich schon weiß, dass es kommt. Was ist für dich der Schlüssel oder wie können wir uns das, weiß ich nicht, leichter machen oder so? Mhm. Weil es wird ja nicht schöner.
Nee.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es leichter ist. Also ich erlebe eher den Weg der Ehrlichkeit nicht als leichter. Also ich würde sagen, denn mein Leben ist einfacher, seitdem ich ihn immer mehr beschreite, weil ich weniger darüber nachdenken muss, was habe ich irgendwo erzählt, weil ich auch also nicht mehr so viel Zeit, Energie und Projektion checken muss. Aber leichter, kann ich sagen, wird es nicht, sondern es wird eher schwerer. Ja, also würdest du mal, also Schattenarbeit beginnt für mich mit einer ganz radikalen These. Alles, was ich in dieser Welt sehe, ist auch in mir. Ich kann es nur sehen, weil es in mir ist. Wenn ich Idiotie sehe in dieser Welt, egal wie sehr ich versucht bin, einen fetten Witz drüber zu machen, der Witz geht auf meine Kosten. Ja. So, wenn ich Neid sehe, ist es in mir. Wenn ich Gier sehe, ist es in mir. Also diese radikale These, die muss ich mir erstmal irgendwie eintätowieren als eine Grundhaltung. Und dann hole ich das nach Hause und dafür gibt es Techniken. Also es gibt aus dem Tibetischen eine Technik, die heißt zum Beispiel deine Dämonen füttern, die liebe ich sehr. Was völlig konträr geht zu den meisten Ansätzen in unserer psychospirituellen Flachlandszene, nämlich zu sagen, ich versuche das nicht wegzutherapieren, sondern ich hole die Bestie nach Hause und ich gebe ihr Nahrung. Ja. Mhm. Und wenn du das aber dann ein paar Mal erfahren hast, wie cool und wie befreiend das eigentlich ist und wie souverän es ist, wenn du durch die Welt läufst und sagen kannst, ja, ich bin auch ein Arschloch, Punkt. Mhm. dann kriegst du immer mehr Lust auf Schattenarbeit. Also Schattenarbeit ist wirklich sexy. Es ist, also für mich ist wirklich auch erregend. Es ist manchmal ätzend, ja. Weil ich bin zum Beispiel, ich habe doch so einen, ich sag's mal, so einen Zyniker in mir. Ich bin relativ schnell dabei, einen Witz über das zu machen, was ich im Außen sehe. Und das dann zurückzuholen und bei mir nachzuschauen, das ist erstmal anstrengend, aber letztendlich immer befreiend.
Ja. Wie fütter ich denn den Dämonen?
Also, was ist ein Dämon? Also, ein Beispiel, einer meiner größten Beziehungsdämonen ist, da kommen nicht viele Menschen ran, aber wenn jemand wirklich sehr wichtig für mich wird und der enttäuscht mich auf einer tiefen Ebene, dann gibt es in mir so eine abgrundtiefe Ohnmacht. Und diese Ohnmacht wird geschützt durch Zorn. So, also der eigentliche Dämon ist die Ohnmacht. Ja, so diese Stimme, die dann in so einem Moment sagt, fuck, ey, das macht das überhaupt keinen Sinn, wir können die Menschheit in die Tonne klopfen, wir schaffen das nie. Und was unsere Dämonen immer erstmal machen, weil sie von uns nicht gesehen werden, die suchen sich Ersatznahrung. Ja, die suchen sich zum Beispiel Ersatznahrung, in meinem Fall im Sinne von, ich werde zornig. So, dann kriegt er quasi oberflächlich Nahrung, löst aber nicht das Problem. Und füttern heißt, du setzt dich hin, du akzeptierst erstmal, dass du das Ding an der Backe hast und machst innerlich, das ist eine Meditationstechnik, du machst einfach die Fenster wirklich weit auf und du sagst, okay, dann komm mal wirklich. Du gibst diesem Dämonen eine Gestalt, du kannst diese Gestalt sogar zeichnen, du kannst sie malen. Dann versetzt du dich in diesen Dämonen. Also in dem Beispiel, ich versetze mich in meine Ohnmacht. Also ich fühle, was diese Ohnmacht zieht. Und dann frage ich diese Ohnmacht, was sie wirklich braucht. Und das ist häufig was anderes als das, womit wir sie oberflächlich füttern. Ja? Also in dem Fall, was meine Ohnmacht einfach braucht, ist wirklich in den Arm genommen zu werden, gehalten zu werden. Also meinen Mut mit ihr gemeinsam in diesen Abgrund des Chaos einzutauchen, vor dem wir, glaube ich, alle eine tiefe Angst haben. Und dann wird der Dämon still. Also dann wird der wirklich wie so ein kleines Monster, was sich an dich kuschelt und einfach dankbar ist, dass es da ist. Und dann wird das Monster kreativ. Also dann kann es dich lehren. Also ganz viel von meinen Büchern ist gespeist aus der Lebenslust und der Weisheit dieser Dämonen in mir. Deswegen mag ich die.
Ich habe da tatsächlich eine ganz persönliche Frage, und zwar ist das, also ohne diese Übung aus dem Tibetischen zu kennen, ist das tatsächlich etwas, was ich in meiner Meditationspraxis mache, dass wenn ich merke, es ist irgendwie uneins oder so, dann weiß ich schon, da ist einer meiner Dämonen, und dann setze ich mich hin und werde still und hole den hoch. Was würdest du sagen, ist das immer ausschließlich eine eigene, also eine Ich-mit-mir-Praxis? Weil mein Gedanke bei mir selbst ist manchmal, es fällt mir manchmal der Transfer schwer, wenn ich für mich die Sachen erkannt habe, dann das sozusagen in die Beziehungen reinzubringen. Also ich kann das dann formulieren, aber ich komme dann nicht mehr in Kontakt mit dem Dämon und kann, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, also auf einer emotionalen Ebene mein Arschlochsein anerkennen. Ich kann schon sagen, boah, ich habe erkannt, das geht gar nicht, was ich gemacht habe. Es tut mir total leid, habe ich gerade, ich und mein Dämon. Aber deswegen ist das, würdest du sagen, ist es eine Ich-mit-mir-Praxis ausschließlich, oder was hat das für eine Korrelation zu Beziehungen?
Na, für mich sind die Menschen um mich herum auch ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch richtig war.
Ja, zumindest verstanden.
Du bist ich ja. Auf einer tiefen radikalen Ebene. Ja. Also ich unterhalte mich gerade mit mir. Klingt ein bisschen schräg, aber ist so. So, und wenn wir jetzt mal angenommen, wir würden eine Freundschaft entwickeln und wir wären wichtig füreinander, dann muss ich meinen Prozess mit dir teilen. Und das wird sich sicher anders anfühlen und vielleicht werde ich andere Worte finden als das, was ich erfahren habe. Also zum Beispiel, wenn ich gehe manchmal wirklich sehr tief in diesen Bereich rein und ich habe Bereiche in mir, das weiß ich aus dem Kontakt mit Andrea, die kennt sie gar nicht. Die kennt sie einfach nicht. So. Und wenn ich dann rauskomme, also mir ist es wichtig, das mit ihr zu teilen, und gleichzeitig merke ich, dass Worte sehr begrenzt sind für diesen Erfahrungsraum, aber ich versuche es. Ja, ich versuche sie mitzunehmen, weil sie ist ja sozusagen, also alle Menschen, die uns nahestehen, sind auch die Leidtragenden, wenn diese Dämonen uns im Griff haben. Und gleichzeitig ist es für die einfach toll, diesen Befreiungsprozess mitzuerleben.
Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Ich frage einfach ehrlich, ne?
27 Jahre.
Ja, ich glaube gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich glaube, du bist der erste Podcast-Interview-Gast, bei dem ich nicht im Vornherein gefragt habe, ob es irgendetwas gibt, was ich nicht ansprechen darf.
Ich glaube, mir ist auch noch nie eine Frage gestellt worden, die ich nicht beantwortet habe. Also vielleicht sage ich manchmal, ich weiß es nicht, aber ja. es gibt nicht wirklich eine doofe Frage.
27 Jahre, das ist ja schon mal eine Hausnummer, finde ich.
Ja, Dinosaurier.
Dinosaurier, ja. Ich denke mal, dass wir mit unseren 18 Jahren schon ziemlich lang dabei sind, aber das toppt das natürlich nochmal auch einiges. Habt ihr Kinder?
Ja, wir haben eine Tochter.
Ja. Wie alt ist die denn dann?
Die ist 30 geworden.
30, Wahnsinn. Krass. Ja. Aus dem Gröbsten raus.
sollte man denken, also tatsächlich ist es so, dass wir die härteste Zeit miteinander in den letzten 4 Jahren hatten. Oh, also das haben wir alle drei nicht erwartet, aber wir sind wirklich durch eine, also das war, was diese Beziehung zu unserer Tochter betrifft, das war eine echte dunkle Nacht der Seele für alle Beteiligten. Und jetzt gerade kommen wir, sie war mit auf der Insel und das war so wie, okay, wir haben uns wieder und wir sind alle wieder aufgetaucht und wir haben alle das, was wir lernen mussten, in diesen Abnabelungsprozessen gelernt, das war gerade ganz schön.
Wow. Ja. Das sind ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten sind. Meine sind 9 und 13 und ich dachte, wir nähern uns sozusagen.
Ich glaube, es ist besser davon auszugehen, dass es immer spannend bleibt.
Ja, alles klar. Good to know. Was hat denn, würde ich gerne wissen, mich, hatte ich im Vorgespräch auch schon gesagt, mich interessiert wahnsinnig deine Sicht und wie ihr Partnerschaft und so lebt. Weil ich finde, also das ist, glaube ich, einer meiner größten Schmerzpunkte als Dana-Persönlichkeit in diesem Leben, dass ich mich um mich gucke und denke so, wie kann das sein, dass die allermeisten Menschen beieinander sind, aber nicht miteinander? Was bedeutet eine wirklich wahrhaftige Beziehung für dich?
Also ich sehe das, glaube ich, genauso wie du. Also mir löst es wirklich physische Schmerzen aus, zu sehen, wie wir ganz häufig, und ich rede jetzt nicht nur von einer Liebesbeziehung, sondern eigentlich jedes einzelne Gespräch, was wir führen, verschwenden. Also für mich ist jedes Gespräch ist eine potenzielle Heilsituation, eine Situation, in der wir uns erinnern können, in der wir erwachen können, in der etwas Neues gestaltet werden kann. Und ich halte es nicht aus, Gespräche zu führen, die sinnlos sind, die destruktiv sind, weil ich wirklich, also ich sehe es richtig. Ich bin sehr auditiv und ich sehe, was die Worte, die gesprochen werden, in Kombination mit den Gefühlen, was die gerade kreieren, dass sie Welten kreieren, ja, dass sie Universen kreieren. Und also das ist für mich ein Ausdruck davon, wie niedrig unser Zivilisationsgrad eigentlich ist. Also wir messen das daran, dass wir zum Mars fliegen können, was lächerlich ist. Wir können ja nicht mal in so einer Situation wie jetzt gerade bei Corona aushalten, dass jemand anders denkt als wir, ohne uns gegenseitig zu beleidigen. Ja. Also was ist eine Beziehung für mich? Gnade. Also Gnade, ja, wir sind da in diesem 13,5 Jahre alten Kosmos auf diesem winzigen Planeten. Wir beide treffen uns hier. Das ist schon mal aberwitzig unwahrscheinlich, dass diese Begegnung überhaupt stattfindet, dass du sprechen kannst, dass ich sprechen kann, dass wir uns verstehen können. Das ist Gnade. Also wenn wir dieses Gespräch nicht nutzen, um etwas Schönes für uns und für die Mitwelt zu kreieren, das ist verschwendet, ja. Und du siehst, ich komme da ins Stammeln. Also
ich muss mal ganz kurz für die Hörer sagen, ihr hättet jetzt gerade seine Feinsgestik und Mimik sehen können. Es kam wenig Geräusch raus, aber der Körper hat gezeigt, wie es hakt, wie es aussieht, wenn es hakt.
Ja, das ist, ich meine, du bist ja auch vom Fach, du weißt, es sind ja eigentlich so einfache Sachen, die den großen Unterschied machen. Und das muss in die Schulen, das muss in die Kindergärten, das muss in die Familien. Und dann, also wir leben so unter dem Limit als Menschheit. weil wir unser Beziehungspotenzial nicht auch nur annähernd antasten.
Ja. Aber wie kommen wir denn dahin, Veit? Was soll man denn machen?
Verführung.
So. Verführung?
Ja, Verführung. Guck mal, als ich angefangen habe mit Beziehungsarbeit, war es nicht, weil ich wollte. Ich war, ich glaube, was das betrifft, ein echt typischer Mann, sondern ich dachte, Beziehung, das ist ein Frauenthema, interessiert mich nicht. Hauptsache, die Beziehung läuft. Mhm. Und ich bin geschmerzt dahin gekommen. Ja, weil es einfach, also mit Andrea war ich zum ersten Mal so richtig am Haken. Also ich konnte nicht weg. Und es hat einfach tierisch wehgetan. Also musste ich es lernen. Aber was ich damals realisiert habe, ist, ich habe kein einziges positives Beispiel in meiner Umgebung gehabt. Das heißt, wo auch immer ich hingeschaut habe, ich gedacht, hey, willst du so leben wie Mama und Papa? No. Wie deine Tante? No. Ja. So. Und mit Verführung meine ich, also wenn ein Paar oder wenn ein Team, wenn eine Freundschaft in einen Bereich reinkommt, wo es anfängt, so richtig zu prickeln und abzugehen, dann finde ich, haben wir die Pflicht, das nach außen hin zu kommunizieren und zu zeigen. Nicht im Sinne von, boah, guck mal, wie toll wir sind, sondern wirklich zu zeigen, Leute, das ist möglich.
Ja.
Das ist möglich. Und das halte ich für eine positive Verführung. Also Männern zum Beispiel klarzumachen in meinen Vorträgen und Seminaren, hey, ja, es ist erstmal ein bisschen ätzend, das ganze Ding mit über Gefühle reden etc. Aber du wirst so viel mehr Spaß im Sex haben, du wirst erfolgreicher sein, du wirst auch mehr Ruhe kriegen an den entscheidenden Stellen. Verführen. Ja.
Das Verführen hat, das war übrigens gerade mein Hund, weil hier, glaube ich, gerade der Postbote kam. Das Verführen hat in deinem Sinne dann aber nichts, was wir wahrscheinlich alle klassischerweise jetzt unter Verführen verstehen, im sexuellen Sinne, Frau, Mann, sondern wie beschreibst du diesen Begriff? Ja, also wenn wir verstehen, wie du den meinst?
Na, wir verführen uns alle gegenseitig. Also wenn du mir eine Frage stellst, verführst du meinen Geist in diese Richtung.
Ja, okay.
Das meine ich mit Verführung. Okay. Ich bin ein sehr sinnliches Wesen, also für mich ist das ganze Leben auch Sex. So, das heißt, ich stehe total auf, wenn diese Verführung auch noch erregend stattfindet. Also wenn zum Beispiel Beziehungsarbeit nicht so stattfindet, wir müssen jetzt über Gefühle reden, sondern wenn Andrea zum Beispiel auf eine Art und Weise zu mir kommt und sagt, hey, es ist Zeit für eine Runde Wahrheit, dass mich diese Einladung erregt. Ja? Ja. Also Beziehung kann ja unglaublich Spaß machen und sollte auch erregen. Also unser Gehirn braucht Ekstase.
Ja. Was ist denn, ich höre sie schon, und mein Verstand sagt es auch, wobei das bei uns mittlerweile anders läuft meistens, aber auch nicht immer, muss ich mal ganz kurz, nee, doch nicht, aber ich höre die Frauen schon sagen, ja, also wenn ich jetzt aber zu meinem Mann gehe und sage, wir müssen mal reden, dann ist er nicht erregt, der hat eigentlich keinen Bock darauf, mit mir zu reden.
Ja, dann sage ich den Frauen, dann sind sie dann vielleicht erstmal wütend, aber glaub mir, ich stehe, was das betrifft, echt auf eurer Seite. Bitte nehmt doch mal per Video auf, wie ihr diese Einladung aussprecht. Und dann wisst ihr einfach, das ist nicht erregend. Das ist nicht vielversprechend, sondern da ist die Andeutung von Vorwurf drin. Ja. Da ist schon mal ganz klar, okay, wenn sich der Typ hinsetzt, kriegt er erstmal ordentlich was zu hören. Er wird sehr wahrscheinlich vollgemenkert, wenn er nicht auf die Art und Weise antwortet, wie wir es hören wollen, etc. Das ist überhaupt nicht erregend. Also es ist kein Wunder, dass dein Gehirn sagt, das Fußballspiel im Fernsehen ist spannender als dieses Gespräch über Beziehung mit meiner Frau.
Was ist der Switch? Wie kriegen wir Frauen das hin, aufzuhören, eigentlich immer im Vorwurf zu sprechen? Also würde so ein bisschen sagen, sonst wären wir nicht mehr zusammen rausgewachsen, aber ich komme da total her, dass ich eigentlich immer denke, er ist das Problem. Ich glaube, das ist ein ziemlich klassisches Frauensystem, zu denken, er ist das Problem.
Ja. Ja, also wie kommen denn ein paar Tipps, also aus meiner Sicht als Mann? Also das Erste ist, findet bitte, bitte, bitte Wege, euch zu erregen und zu erfüllen, ohne dass der Mann dafür verantwortlich ist. Ja. Also nichts ist unattraktiver als eine Frau, die an meiner Seite steht, die ganz offensichtlich gerade nicht in der Lage ist, alleine für ihr Glück zu sorgen und so eine Riesenliste in der Hand hält. Meine To-Do-Liste, die ich jetzt abzuhaken habe, weil ich irgendwann mal so bescheuert war, sie zu heiraten.
Ja, aber da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, glaube ich. Zumindest hat es bei mir im Kopf geklingelt. Und zwar hast du gesagt, dass der Vorwurf ich formuliere das mal in meine Worte um, dass der Vorwurf, diese Art und Weise, wie wir Frauen ankommen, unter anderem daher kommt, dass wir nicht in der Lage sind, selbst für unser Glück zu gehen oder das zu verantworten und dann das halt ihm in die Schuhe schieben wollen. Das finde ich ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir tatsächlich schnell als Frauen gerade irgendwie denken, es wäre schön, wenn der Mann dafür sorgt, dass es mir gut geht und zwar auf die und die und die und die Art und Weise, auch wenn das nicht abgestimmt ist und er das gewählt hat, aber ich setze das erstmal schon mal voraus.
Ja, das ist ja die Trance, in die wir automatisch reinrutschen, wenn wir den Fehler begehen. Ich muss dazu sagen, was ich zeige. Ja, genau. Also in Anführungsstrichen den Fehler begehen, uns zu sagen, wir lieben uns. Also dass wir dann automatisch in so eine Erwartungshaltung reinrutschen. Ja? Und also wer hat schon Kraft für einen Vorwurf, wenn er gerade einen guten Orgasmus hatte oder was super Leckeres gegessen hat? Da bist du einfach glücklich. Ja? Ja. Und was aber auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist, klare Forderungen zu stellen. Also klare Forderungen, guck mal, wenn du als Frau in ein Restaurant gehst, was ja teuer ist, dann hast du eine ganz klare Erwartungshaltung, was du da bekommst. Du wirst freundlich behandelt werden, du wirst ganz leckeres Essen und so weiter. Wenn du es nicht kriegst, gehst du einfach nicht wieder hin. Ja? Du gehst nicht das nächste Mal und ningelst rum. Ja? Du ningelst auch nicht 10 Jahre rum an dem Kellner, der immer noch nicht freundlich ist. Du gehst einfach nicht mehr hin. So, wenn ich als Typ mit dir eine Beziehung anfange und du ningelst die ganze Zeit rum, das ist wischiwaschi. Also erstens ist es nicht klar. Zweitens mache ich die Erfahrung, die meckert einfach nur rum, aber Konsequenzen gibt es nicht. Also Andrea und ich nennen das evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Also ich bin das evolutionäre Dienstleistungsunternehmen für Andrea, freiwillig. Weil ich will, dass diese Frau, wenn sie am Morgen wach wird, einer der ersten Gedanken sollte sein, dieser Typ ist der Jackpot. So. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich sie verstehe und dass ich verstehe, was sie braucht. Ich möchte exakte Parameter haben und ich möchte auch die Möglichkeit haben, am Ende von der Woche ein Feedback zu bekommen, habe ich die erfüllt oder nicht.
Ja.
Andersrum ganz genauso. So, wenn ich als Frau immer so Wischiwaschi-Forderungen stelle und dann vor allem keine Konsequenzen dran knüpfe, das ist oberätzend für beide Seiten. Und dann letzten Endes kein Wunder, dass du erwartest eigentlich gar nicht mehr, dass es durch die Decke gehen könnte.
Ja. Ich finde es total geil, weil ich habe nicht so oft die Chance, mit erwachsenen Männern mit langen Beziehungen über dieses Thema auf diese Art und Weise zu reden. Ich finde es super geil, dass du das so anbringst, weil ich glaube, das ist ein sehr männlicher Weg, den wir Frauen brauchen, aber nicht mitbringen und die meisten Männer nicht den Hintern in der Hose haben, das tatsächlich zu fordern. Also, dass du sagst, es braucht klare Bedingungen in der Partnerschaft, bei denen ich auch weiß, die sind erfüllbar, weil wir Frauen kommen ja tendenziell eher mit unausgesprochenen Erwartungen, von denen wir auch gar nicht so genau wissen, welche das sind, wissen wir eigentlich selber nicht, aber wir kriegen schon mit, wenn sie nicht erfüllt sind und das soll er schon auch spüren. Aber er soll bitte auch an unseren Augen oder unserem emotionalen Zustand ablesen, was er zu liefern hätte, auch wenn wir es selber nicht wissen. Deswegen finde ich es total geil, dass du das mal so auf den Punkt bringst, dass das einfach sehr befreiend ist, wenn man weiß, und andersrum gilt es auch, ich glaube nur für uns Frauen ist das nicht der natürlichste Zustand. Ich glaube, wenn wir das gemeinsam üben, ist das extrem befreiend, auch für uns Frauen, dass wir uns nicht in unserer Unklarheit verlieren. Aber dass es wichtig ist, für uns Frauen zu erkennen, wir brauchen diese Bedingungen, wir müssen uns selber darüber klar werden und da sind wir wieder verantwortlich für unser eigenes Glück. Was sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssten in der Partnerschaft, damit ich eben aufwache und denke, boah, geil, Jackpot. Und dass er eben auch die Chance hat, erstens das auch zu tun und gleichzeitig zu wissen, was er tun kann, wie du sagst, am Ende der Woche zu sagen, alles klar, check, 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 muss ja funktioniert haben. Was würdest du sagen, warum machen wir das nicht? Warum passiert das nicht automatisch? Warum ist das nicht so angelegt, dass wir das alle machen? Ist das nur, weil wir zu unbewusst sind?
Nee, dann fliegt uns der ganze Scheiß um die Ohren, den wir uns eingeredet haben. Also guck mal, wenn du zum Beispiel als Frau keine klaren Bedingungen stellst, dann kannst du dir, und Frauen sind da aus meiner Sicht Meister, ne, du kannst dir 20 Jahre lang einreden, dass du aus Liebe, in Anführungsstrichen, aushältst, ich liebe ihn. Ja. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Du liebst ihn nicht, du bist co-abhängig. So, ja. Wenn ich als Alkoholiker nicht sage, ab heute trinke ich keinen Alkohol mehr, kann ich sagen, heute nur ein kleines Gläschen, morgen ein bisschen. So, das heißt, in dem Augenblick, wo wir Bedingungen stellen, also plötzlich wird das Ganze messbar. Übrigens, also kleine Vorwarnung für alle, die das hören und denken, das klingt wie eine tolle Idee, das kann auch extrem ernüchternd sein. Wenn du zum Beispiel mit dem Mann zusammenlebst, ja, der dir seit 10 Jahren erzählt, klar liebe ich dich, Schatz. Und dann kommst du, und ich sage jetzt mal so ein Beispiel für eine Minimalliste, ich möchte gern zweimal in der Woche, möchte ich gern für eine Stunde ein hochqualitatives Gespräch mit dir. Nicht über Arbeit, nicht über die Kinder, sondern über Gefühle. Ich möchte gerne, dass wir einmal in der Woche uns treffen, wenn wir nicht müde sind, geduscht sind, ins Bett gehen. Ich wünsche mir Rosen auf dem Bett und ich möchte, dass wir uns langsam begegnen und Sinnlichkeit erforschen. So, lass es uns mal nur bei diesen wenigen Punkten. Das ist ja echt nicht Rocket Science. Mhm. Es kann sein, dass der Typ an deiner Seite einfach sagt, nee. Und dann fliegt der ganze Laden erstmal um die Luft, weil du plötzlich merkst, ihr redet die ganze Zeit von Liebe, aber unterm Strich ist es eine Zweckbeziehung gewesen. Ja. Du bist bequem für ihn, weil du ihm seinen Alltag organisierst, weil du die Kinder in die Schule fährst und so weiter und so fort. Und der Typ ist nicht mehr in der Lage, das Minimum aufzubringen, zweimal in der Woche eine Stunde mit dir gemeinsam über Gefühle zu sprechen. So, und an der Stelle kannst du die Beziehung in Frage stellen. Musst du die Beziehung in Frage stellen. Du musst dich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja? So, also ich rede hier nicht davon, den Typen verantwortlich dafür zu machen, dass du glücklich bist oder dass du erleuchtet bist oder sonst was, sondern ich rede von minimalsten grundsätzlichen Anforderungen, die übrigens jedermann völlig selbstverständlich in seinem Job einbringt. Also jedermann bildet sich weiter, jedermann hört darauf, was die Kunden wollen, versucht sich zu verbessern, damit die Kunden wiederkommen. Deswegen mag ich den Begriff evolutionäres Dienstleistungsunternehmen so, weil der wach macht dafür, dass wir diese Anforderungen, die wir völlig selbstverständlich im Businessbereich stehen, in unseren Liebesbeziehungen.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich. Finde ich total geil. Ich habe übrigens tatsächlich anders formuliert, aber was ich immer sagen würde, ist, du müsstest dich oder wir müssen uns begeistert für die Zwecke des anderen zur Verfügung stellen. Also im Grunde ist es genau das Gleiche, was du sagst, evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Ich sehe das exakt genauso. Was ich so ein bisschen raushöre, das würde mich fragen, frage ich mich tatsächlich, ob das so ist. Ich komme in meiner Botschaft, ich sehe das exakt genauso wie du und in meiner Botschaft denke ich oft, Alter, Frauen, ihr müsst mal aufhören, die Männer zu verachten dafür, dass sie nicht so denken wie ihr oder wie wir und sie für ihre männliche Herangehensweise ans Leben zu wertschätzen oder zu ehren vielmehr. Und es gibt in so einer Nuance, weil ich, das, ne, wir kommen ja immer aus unserem eigenen Prozess, ich so ein bisschen da rauskomme, dieses, also Männer dafür zu verachten, dass sie eben nicht so vernetzt denken wie ich und nicht so viel über ihre Gefühle reden und so. Da komme ich halt raus, also bin ich sozusagen rausgewachsen und merke, dass daraus sowas entsteht wie so eine Tatkraft und auch so eine Ungeduld manchmal mit Frauen. Also dass ich eher denke, so manche Frauen müsst mal aufhören, die Beziehungen zu versauen. Und ich komme jetzt, so lange Rede, kurzer Sinn, so wie ich das höre, hast du jetzt so ein bisschen, also ihr Frauen seid auf jeden Fall dafür verantwortlich, ihr müsst aufhören, euch das schön zu reden. Aber was ich so ein bisschen raushöre, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, dass du auch denkst, alter Männer, ihr macht das im Job auch. Ihr müsst halt auch mal bereit sein, das in die Beziehung zu investieren. Also findest du dich darin wieder, dass du halt vielleicht selbst aus so einem System rausgewachsen bist und jetzt so eine explizite Botschaft auch an Männer hast?
Ich schreibe gerade das neue Buch Genesis und dann geht es mir sehr viel darum, also genau diese Phänomene, die wir gerade beschreiben, nochmal aus der Sicht des Patriarchats zu erklären. Also wir haben gelernt, uns gegenseitig wie Objekte zu behandeln. Ja? Männer behandeln Frauen wie Objekte. Punkt. So, ich habe Andrea, obwohl ich ihr von Anfang gesagt habe, ich liebe sie, an vielen Stellen wie ein Objekt behandelt. Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, das ist jetzt meine Frau, die ist jetzt einfach da. Das ist Bullshit. Das ist ein lebendiger Prozess. Und wenn ich nicht aufpasse, ist er nicht mehr da. Ja? Und wir haben als Männer keine Wertschätzung für Beziehungen, weil wir gelernt haben, Beziehungen funktionieren einfach im Hintergrund. So, mein Job ist rauszugehen, mein Job ist Karriere zu machen und so weiter. Beziehung kann ich nicht messen. Da gibt es keine Umsatzzahlen. Ja? Wenn ich mit meiner Frau zusammensitze und einfach nur, Anführungsstrichen, über Beziehungen und Gefühle rede, kommt nichts raus dabei. Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung, das ist Bullshit, kommt ganz, ganz viel raus. Und ja, zu deiner Frage, ich versuche gerade, Männer dafür zu begeistern, aus ihrer Vorwurfshaltung rauszukommen. Ja. Aber auch aus ihrer, also Männer haben einen unglaublichen Frust in sich, ja, weil sie diese latente Verachtung der Frauen spüren. Ja. Die ja oft nicht zu greifen ist, weil die Frau dann sagt, nee, Schatz, ich habe dich einfach nur lieb, ich will dich fördern. Ja? Und sind in so eine Anti-Haltung gegangen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mal versuche, auf Facebook einen Post nur für Männer zu machen, dann schreibe ich schon ganz dick drüber, liebe Frauen, lest gern mit, aber das ist wirklich nur für meine Brüder.
Ja,
das dauert 10 Sekunden. 10 Sekunden, da hat die erste Frau was drunter geschrieben. Und es ist immer derselbe Tenor. Ja, wenn nur alle Männer so denken würden, ja, schade, es gibt nicht solche Männer, das ist ätzend, so kriegst du doch niemanden an den Tisch zurück. Ja. Ja. So.
Und ich habe tatsächlich gestern, muss ich einmal kurz reingrätschen, ja, kurz reingesäppt, als ich eigentlich schon schlafen wollte, dass du mit Maxim Mankiewicz warst so live und da habe ich in dem Chat ganz viele gesehen, ganz viele Frauen, wenn nur mehr Männer so wären wie wir. Es gibt ja nicht so viele, die so sind wie ihr, und ich habe auch gemerkt, wie mir so die Wut, ja, langsam, ich dachte, Alter, das ist so, weil ihr Frauen die Männer zu dem macht, was ihr sie, wie ihr sie nicht haben wollt.
Ja, das ist eine krasse Verschwörung, die da aus dem Untergrund, also nicht bewusst gewählt, aber es ist eine, ich nenne es mal eine Enteierung der Männer. Also die,
ja, total.
So, diese Verachtung hält Männer einfach fest. Ich meine, Männer sind keine Opfer. Wir müssen auch raus aus unserer Anti-Haltung.
Ja.
Ja, spannendes Thema.
Ja, also würdest du sagen, wir sind, es gibt sozusagen ein Geschlecht, was mehr verantwortlich ist oder also sozusagen schlechter dasteht, weil es wird ja oft gesellschaftlich jetzt so dargestellt, die armen Frauen, weil die ja so lange unterdrückt wurden und so. Und deswegen gibt es jetzt diese ganzen Frauenzirkel und Frauen gemeinsam jetzt miteinander für die Weiblichkeit und so. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen entwertend, so entwertend meine ich das gar nicht, weil es ist, glaube ich, schon, hat schon einen Wert, wenn Frauen sich untereinander mit ihrer Weiblichkeit beschäftigen, genauso wie es sinnvoll ist, glaube ich, dass Männer sich untereinander in ihrer männlichen Energie treffen. Das meine ich gar nicht. Aber dass es eher sowas ist wie so ein Geklüngel manches Mal mit so einem Geschmäckle, was eben bedeutet, so, es ist doch wieder gegeneinander. Also gibt es da irgendwie jemanden, der mehr verantwortlich ist oder irgendwie gesellschaftlich dieses Ungleichgewicht?
Nee, also für mich ist es eine Co-Kreation. Ja. Ja. Also und Ein wichtiges Anliegen für mich, dieses Buch zu schreiben, war schon noch einmal wirklich den Finger tief in die Wunde zu legen, den das Patriarchat Männer, Frauen bereitet hat. Aber dann dieselbe Geschichte aus der anderen Perspektive, ja, zu erzählen. Einfach zu sehen, Männer haben genauso ihren Preis gezahlt. Ja. Und es war eine Co-Kreation. Und, ja, und wenn wir da nicht mal drüber hinwegkommen, über diesen Punkt,
ja,
geht es einfach nicht weiter. Deswegen ist mein Tipp auch immer an Frauen, die sagen, ich möchte gern wirklich eine lebendige Beziehung, meide deine sogenannten Freundinnen, die dir deine Opfernummer abkaufen. Meide die einfach, weil das ist für unser Gehirn ist es viel, viel einfacher, dich mit ein paar Leuten zu treffen, die sagen, oh, ich verstehe dich, bei mir ist genauso, die sind so doof, anstatt zu sagen, nee, ich krieg meinen Scheiß auf die Reihe.
Ja, das ist auch der einfache Weg, ne? Irgendwie jemanden zu suchen, der einen in der eigenen Meinung bestätigt. Also der einfache Weg im Sinne von den Weg des geringsten kurzfristigen Widerstandes zu gehen, aber nicht der einfachere Weg bezogen auf mein Leben perspektivisch, weil ich das zumindest meiner Meinung nach der direkte Weg ist in die Beziehung, die ich eigentlich nicht haben will.
Exakt. Das ist, ich finde, ich gebe manchmal meinen Klientinnen die Aufgabe, mal ihr Telefonbuch durchzuschauen, sich zu fragen, okay, welche Frauen rufst du gern an, wenn du gerade im Liebesschmerz bist? Oh, so, und das sind die Frauen, die dir recht geben. Ja, das sind die Frauen, die sagen, oh, hat er die wieder, das Schwein und etc. So, und dann gibt es die eine oder die andere Frau, von der du ganz genau weißt, mit der willst du nicht sprechen, weil die dich stellt, weil die sagt, komm Mädel, kotz dich meinetwegen kurz aus, aber dann lass uns gemeinsam schauen, was deine Verantwortung ist.
Ja, voll geil. Was hat meine Beziehung zu mir selbst mit dem Gelingen in meiner Partnerschaft oder meiner Partnerschaft zu tun?
Ja, das lässt sich aber nicht trennen. Also
es gibt ja diesen Spruch, genau, es lässt sich natürlich nicht trennen, aber es gibt ja diesen Spruch, du kannst anderen nur so nah sein wie dir selbst oder du kannst nur andere so sehr lieben, wie du mit dir selbst im Reinen bist oder so. Was sagst du dazu?
Ist so. Also ich meine, alles, also ich bin zum Beispiel ich bezeichne mich immer gerne als Soziophobiker. Das heißt, also ich lasse eigentlich nicht viele Menschen wirklich nah an mich ran. Und warum? Weil das Gefühle mir auslöst, mit denen ich dann nicht klarkomme oder die mir unangenehm sind. So, und da bin ich dann wieder bei mir. Also wir müssen ja auch unterscheiden zwischen es gibt ja Menschen, die denken, sie sind anderen sehr nah, weil sie denen so in die Aura reinkriechen und ganz schnell kuscheln. Ja. Aber jemand, der jemand permanent auf dem Schoß sitzt, ist noch lange nicht nah. Also manchmal ist jemand viel näher, der körperliche Distanz hält, aber wirklich total präsent ist. Das lässt sich nicht trennen. Und ich glaube, der Weg in eine lebendige Liebesbeziehung ist immer auch parallel ein Weg in eine Beziehung mit dir selbst.
Und kann das auch andersrum funktionieren? Also, dass ich sozusagen dass ich die Partnerschaft nutzen kann als Katalysator für den Weg zu mir selbst? Oder muss das andersrum funktionieren oder passieren?
Nicht, also ich würde sagen, du brauchst Partnerschaften. Weil, ich sag mal, wenn du Single bist und dann gehst du am Wochenende auf dein Meditationsretreat und hast deinen Yoga-Club und lässt dir hin und wieder eine Wellness-Massage gönnen, das ist ja keine Kunst. Ja. Weißt du, dich dann wohl mit dir zu fühlen. Der Chip kommt ja immer erst hoch, wenn du in einer Partnerschaft bist.
Ja. Würdest du denn sagen, also ich höre jetzt wieder die, ne, wenn du das in den Post geschrieben hättest, Veit, da wäre jetzt aber ein Riesenshitstorm, weil es gibt ja auch andere Lebensmodelle, die nicht weniger wert sind. Also würdest du sagen, dass das sowas wie der Königsweg ist und das muss ja noch nicht mal Partnerschaft sein, also so? Oder würdest du sagen, es muss Partnerschaft sein für die wirklich in die Tiefe mit mir selbst und mit anderen Menschen zu gehen?
Gut, dass wir das klären. Also wenn ich Partnerschaft meine, meine ich nicht zwangsmäßig eine klassische Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, sondern ich meine eine Partnerschaft zu jemandem, dem du bereit bist, Nähe herzustellen. Das kann auch ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Ich glaube nicht, dass ein Haustier, ein Haustier widerspricht dem zu wenig.
Ja, wobei unser Hund.
Ja, ja. Also ich unterscheide nicht zwischen Singles und Paaren. Also für mich ist jeder Mensch ein Single. So, ja. Ich fühle mich manchmal grotteneinsam, obwohl Andrea neben mir im Bett liegt. Und aber wir brauchen diese Reibung. Ja? Also ich sehe manchmal so gerade so im spirituellen Bereich in den Szenen so Menschen, weißt du, die sich sehr auf sich zurückgezogen haben und ihre Abläufe haben. Dann redest du dir natürlich total schnell ein, dass du kurz vor der Erleuchtung stehst.
Ja. Das ist bei mir immer so, wenn ich ganz allein bin, ich bin kurz vor der Erleuchtung.
Genau, bis dann wieder so ein Typ da ist und die Socken im Wohnzimmer liegen.
Ja, was spielt Spiritualität oder Glauben für dich in deinem Leben und in deiner Partnerschaft für eine Rolle?
Wenn wir Spiritualität nicht mit Religion gleichsetzen, sondern für mich ist Spiritualität die Bereitschaft, mir immer wieder die wirklich existenziellen Fragen des Lebens zu stellen. Also, wer bin ich? Ja. Wofür bin ich hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und mich auch nicht auszuruhen auf ein Konzept, was gestern schlüssig klang. Und mir auch nicht von unten Proben erzählen zu lassen. Pass mal auf, ich erkläre dir jetzt die Welt, wie die entstanden ist. Sondern wirklich diese Fragen immer wieder neu zu stellen und in die Erfahrung zu gehen, zum Beispiel durch Meditation. dann ist Spiritualität für mich meine absolute Lebensgrundlage und alles ist zutiefst spirituell. Also meine Arbeit dient diesen Fragen, meine Beziehung dient diesen Fragen, selbst Ernährung hat was damit zu tun. Ja. Und ich persönlich finde, ist ein riesen anderes Thema. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass die großen etablierten Religionen es bis jetzt nicht geschafft haben, also sich so weit weiterzuentwickeln, dass sie auch einem Menschen, der atheistisch drauf ist, die Chance geben, sich dem Leben Stauen zu stellen. Und das fehlt uns an vielen Stellen. Also ich sehe das jetzt gerade in den Corona-Zeiten. Also da es fehlt diese existenzielle Grundlage in uns, dieser stabile Kern, der sagt, selbst wenn im Außen alles wegbricht, ich weiß in mir drin, wer ich bin.
Ja, ja, das habe ich sowieso gerade am Anfang von Corona, habe ich das so oft gedacht, das ist so, alle, die jetzt losschreien, weil ihnen die Stabilität genommen wurde, müssten vor Dankbarkeit auf die Knie sinken, dass sie endlich der Illusion der Stabilität beraubt werden, um zu erkennen, es war noch nie stabil. Auch vor Corona war diese gedachte Planbarkeit des Lebens oder die vermeintliche Stabilität, die gab es halt schon vorher auch nicht. Aber wir sind dieser Illusion so aufgesessen. Und es ist eigentlich, also denke ich oft, auch wenn es natürlich grausame Einzelschicksale gibt, evolutionär betrachtet, und das ist auch in meiner Lebenssituation natürlich leicht zu sagen, aber evolutionär betrachtet ist es wahrscheinlich das Beste, was uns als Menschheit passieren kann, dass uns diese Illusion geraubt wird.
Rein theoretisch gebe ich dir recht, rein praktisch würde ich gern insofern widersprechen, dass ich glaube, dass du und ich, wir da in einer sehr elitären Blase unterwegs sind. Also weil wir zum Beispiel Tools haben, wie wir mit Chaos umgehen. Ja? Ja. Und ich beobachte das gerade meiner Verwandtschaft, also die jetzt zum Beispiel nicht irgendeine Form von Arbeit machen. Und wenn du dann einfach nur Stress hast, ja, und eine Regierung, die chaotisch kommuniziert, und dann hast du auch noch ein paar Idioten von der Seite, die dir ständig irgendwelche gruseligen Geschichten reindröhnen, dann befürchte ich, also mich macht das gerade ganz alles sehr nachdenklich, dann befürchte ich, dass wir in bestimmten Teilen der Bevölkerung einfach eine Regression erleben werden. Weil der Stress ansonsten gar nicht abgebaut werden kann.
Ja, ich habe da in einer deiner Podcast-Folgen reingehört, wo du einen Vortrag gehalten hast über die zwei Möglichkeiten der Wege, die wir haben. Also entweder sozusagen der Kopf über reinzugehen und uns in der Tiefe evolutionär weiterzuentwickeln, als Menschheit, aber eben auch ich ganz persönlich mit meinem Drama, oder eben Regression. Glaubst du, wir tendieren eher zur Regression? Weil es der einfachere Weg ist, erstmal kurzfristig?
Also, ich würde sagen, das kippt ab einem gewissen Punkt. Also, wenn du eine bestimmte freundschaftliche, intime Beziehung mit Chaos hergestellt hast, wenn du eine gewisse Bewusstseinsreife erfahren hast, die es dir ermöglicht, auch auszuhalten, dass du im Endeffekt keine fucking Ahnung hast, was hier läuft. Ja. Und Wege gefunden hast, in dir Stabilität zu gewinnen, dann glaube ich, ist die Gefahr nicht mehr da. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist das ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, immer wieder eine Stufe zurückzugehen, also mich nach mehr Einfachheit in dieser Komplexität zu sehen. Was ja dann leider auch aus meiner Sicht schamlos missbraucht wird von denen, die Massen einfach lenken.
Ja, ja, also von allen Seiten, ja. Ja.
Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum unsere Regierung nicht auf die Idee kommt, ein richtig cooles, modernes Bildungsprogramm Fernsehen zu starten. Ja. Wie handle ich Chaos? Ich erkläre jetzt ganz einfach, was gerade in deinem Bewusstsein passiert. Ich zeige dir, was du mit Stress machen kannst. Das wäre eigentlich in meiner Vorstellung das Erste, was dran wäre.
Ja, mein Gedanke, das hatte ich schon ganz, 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 ganz früh, als wir Luke in den Kindergarten gegeben haben, so habe ich immer, das Problem ist einfach, an diesen ganzen Positionen, wo man denken würde, das wäre doch, genau wie du jetzt gerade sagst, da muss man doch drauf kommen, es geht doch gar nicht anders. Da sitzen halt Menschen mit einem noch nicht so wahnsinnig entwickelten Bewusstsein, die einfach in ihrem eigenen Drama wahrscheinlich festhängen. Und Ich frage mich, wie können wir, also was kann man tun, außer die Arbeit, die wir schon machen? Gibt es noch irgendetwas, was wir verändern können? Weil es macht ja keinen Sinn, ich sag mal, in den Krieg zu ziehen. Und damit meine ich jetzt nicht wirtschaftlichen Krieg oder zwischen Nationen, sondern ich meine auch in den Krieg jetzt an sich, ne, dass wir uns gegen Dinge aufnehmen, damit erzeugen wir ja nur wieder Widerstand. Aber ich weiß noch, wie ich da gesessen habe, weil es ist eine globale Krise, es ist eine Pandemie und ich habe meine Kinder zu Hause für Homeschooling und ich soll denen erklären, warum Spinnen Nester bauen und wie die sich fortpflanzen. Denke ich so, es gibt es nicht zu diesem Zeitpunkt wichtigere Dinge, über die wir uns unterhalten können, als wie Spinnen ihre verkackten Nester bauen. Also, ja. Weißt du, wie können wir da, was hast du noch, vielleicht einfach jetzt nur mal von dir zu mir, gibt es noch eine andere Idee, was ich machen kann, was wir machen können, um irgendwie da, weiß ich auch nicht, irgendwas, weil ich denke, das wäre doch der perfekte Zeitpunkt, um dieses veraltete Schulsystem zu stürzen. Alle kriegen mit, es ist sowieso egal, weil die Kinder sitzen zu Hause und lernen es oder lernen es eben nicht. Und dann denke ich, dann stehen da aber die Eltern, die Druck machen bei ihren Kindern, die denken, du musst es jetzt aber machen, weil sonst hast du schlechte Noten. Was können wir tun?
Also das Beste geben, weißt du, ich meine, dich gut kennen, wissen, wo du am besten dienen kannst und dann alles, was du hast, in die Waagschale werfen. Also mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe, als es losging, wir haben unser Online-Programm massiv hochgefahren auf Homodea und ich fahre ja auch auf Sicht, weißt du? Ja. Und gebe einfach mein Bestes und versuche, die Dinge, die ich reingeben kann, da sind wir wieder beim Thema Verführung, möglichst im positiven Sinne verführerisch reinzubringen, dass Leute sagen, okay, das macht Sinn, das möchte ich gerne ausprobieren.
Ja, und auch das ist dann wieder ein schmaler Grat, ne? Wenn du halt verführerisch die Männer ansprichst in deinem Post und die ganzen verschreckten Frauen antworten. Aber ich kann das hören und es ist ja letztendlich auch der Weg, den ich oder den wir gehen, irgendwie einfach das Beste zu geben. Es gibt nur, und vielleicht, ich bin letztes Jahr 40 geworden und ich merke auch, ich werde auf eine Art milder, aber ich erhoffe mir, dass ich, wenn ich noch 10 Jahre älter bin und dann so weise bin wie du und dann noch mehr in Frieden sein kann mit den Dingen, die konträr laufen und nicht so viel Wut sich damit reinmischen. Was ist aber das jetzt?
Das ist eine gute Challenge gerade.
Auf jeden Fall, das ist eine für uns alle, ja, für uns eben auch. Erzähl doch nochmal was zu deiner Plattform Homodea. Das ist ja kein klassischer Online-Kurs, sondern das ist ja, du stellst ja mehr global sozusagen Wissen bereit, richtig?
Exakt, also das ist bei mich genauso wie dich diese Fragen bewegen. Also zum Beispiel, warum wird es nicht in Schulen unterrichtet? Warum kommen wir nicht in den Medien damit raus? Denn unser Weg, den Hebel zu erhöhen, den wir haben. Also das ist eine Online-Plattform, die aus einer sehr starken Community besteht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Also da sind wirklich coole Menschen unterwegs. Also jetzt gerade derzeit sind es, glaube ich, 18.000. Also die einfach, ich meine, wir schätzen uns auch manchmal, aber die, ich sage jetzt mal, eine gewisse Grundreife und auch ein Bedürfnis nach Konstruktivität mitbringen, ja, und die in den Austausch gehen miteinander und gleichzeitig ist Homodea einfach die Plattform, über die ich mein Wissen mit der Welt teile. Also jetzt zum Beispiel der letzte große Blog war Schattenwerk, da ging es ganz viel um Schattenarbeit. Jetzt am Dienstag hat Klärwerk begonnen, da geht es jetzt gerade um radikale Ehrlichkeit. Das liegt mir ganz doll am Herzen, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass sehr viele Menschen gerade sehr laut nach Wahrheit schreien, erstmal nochmal für einen Moment die Klappe halten sollten und erstmal gucken sollten, wo sie mit sich selbst nicht ehrlich sind. Ja, also das ist meine Möglichkeit, mit der Welt zu kommunizieren und möglichst viele Menschen zu erreichen.
Voll, klingt super attraktiv. Du bietest ja auch Meditation an, also man kann die ja auch auf YouTube finden. Gibt es da auch Meditationen von dir? Und wenn ja, wären das eher so klassische im Sinne von für deine Morgenroutine, für deine Abendroutine? Oder ist es auch so themenspezifisch, um zum Beispiel uns besser mit den Dämonen zu unterhalten?
Also ich glaube, auf der Plattform sind jetzt, ich weiß nicht genau, aber bestimmt 200 Meditationen von mir.
Wow.
Mache ich wirklich, wirklich gern. Die gehen von ganz still, also wirklich sehr still, also so, dass es dich wirklich für einen Moment komplett wegbeamt in diesen non-dualen Raum, bis sehr aktiv. Also was ich zum Beispiel gerade sehr gern mache, ist jeden Freitag um 9 Uhr, das mache ich dann auch live, eine aktive Meditation, also die wirklich dann Musik ist mit Bewegung, weil ich auch gemerkt habe, ey, die Leute müssen irgendwo ihren Stress abbauen.
Ja.
Und die führt dann in die Stille. Und jetzt mittlerweile gibt es da, glaube ich, wahrscheinlich für jedes Thema Erfolg, Beziehung, ja, Mitgefühl, Vergebung, gibt's was, ja.
Wahnsinn.
Mag ich wirklich sehr. Also hätte ich vor 10 Jahren nicht gedacht, aber es ist so eine meiner Lieblingsarbeiten geworden.
Toll. Ja, wenn du sagst, als Soziophob, also ich konnte da gerade sehr, mich da sehr drin wiederfinden in dem, was du gesagt hast. Ich lasse auch sehr wenige Menschen nur an mich tatsächlich ran, was man ja irgendwie weder von mir denken würde, wahrscheinlich noch von dir, weil nicht so im Sinne von transparent und viel nach außen geben. Spielt Andrea da auch mit einer Rolle? Also kriegt man sozusagen auf Humodea auch die weibliche Perspektive oder machst das nur du?
Nee, also Andrea hat ihre eigenen Formate, also zum Beispiel die Frauenlounge, die ist heute Abend wieder, ist ganz anders Style als ich und gerade deswegen bin ich total happy, dass sie hat bis vor 2 Jahren hat sie gesagt, hey, will ich nicht, brauche ich nicht und jetzt kommt sie immer mehr und die Leute wollen das auch immer mehr und ich finde das ganz, ganz schön, weil ich persönlich finde, dass auf diesen Bühnen der Welt viel, viel, viel zu viele Männer zu sehen sind.
Ja.
Und ich bin wirklich gerne auf der Bühne, aber ey, Frauen müssen viel, viel mehr ihre Stimme erheben.
Ja. Warum sind die da nicht? Was glaubst du?
Erstmal glaube ich, dass das Format, wie wir im Augenblick Bühne betrachten, also auch gerade so dieser klassische Frontalunterricht, dass das einfach überhaupt nicht der weiblichen Natur entspricht.
Mhm.
Also das merke ich bei Andreas zum Beispiel, die mag den direkten Kontakt und sie mag es auch viel weniger aus dem Konzept, aus einer Metaperspektive, sondern wirklich über so das ganz Menschliche zu sprechen. Das ist das eine. Ich glaube, dass auch da Patriarchat wirklich eine sehr erfolgreiche Gehirnwäsche geleistet hat. Also Frauen klar zu machen, wo sie hingehören und dass sie ja nichts zu sagen haben. Also mit den Frauen, die ich so begleite auf ihrem Weg auf die Bühne, stelle ich immer wieder fest, ich glaube, dass für Frauen das Wissen, was sie haben, so selbstverständlich ist, dass sie nie auf die Idee kommen würden, das als intelligent oder wichtig zu bezeichnen, sondern das, also so ist es einfach. Während der Mann, der kommt um die Ecke mit dem Konzept, was er sich gerade mal ausgedacht hat und würde sich am liebsten gleich selbst für den Nobelpreis nennen.
Ja. Aber ich finde das so schön, wenn du das jetzt so erfrischend darstellst, es ist irgendwie so geil. Ich finde, es liegt so viel Magie in dieser Unterschiedlichkeit,
ja,
weil wir da so viel lernen können voneinander und nicht immer so, ey, was für ein schlaues Universum, wie sich das ausgedacht hat, dass wir einfach so perfekt zusammenpassen, auch wenn wir gerade uns nicht mit Ruhm bekleckern, was die Sache angeht, dass wir das Beste daraus machen. Aber ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung. Also finde ich super spannend. Humodea verlinken wir auf jeden Fall alles total gerne. Ich kann auch nur empfehlen, bei dir auf der Website, also an alle, die das jetzt hören, es sind auch super viele kostenlose Inhalte, jetzt ohne gleich mit einsteigen zu müssen, wo man irgendwie, ne, über auch sowieso auf den ganzen Kanälen, das verlinken wir natürlich alles, aber da sind ja auch total viele Vorträge und aktuelle Sachen mit drauf. Dann deine Tour, die du aktuell machst, mit den 4 Sachen. Magst du ganz kurz dazu was sagen? Visionary, wie heißt es noch?
Victory 2020. Also ich stehe leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Und Vorträge, das sind eigentlich so, das ist immer meine Art gewesen, wirklich direkt in Kontakt zu gehen. Und es geht ja jetzt gerade nicht. Und deswegen komme ich quasi zu den Leuten direkt ins Wohnzimmer nach Hause. Es ist eine vierteilige Tour, einen Abend pro Woche.
Ja.
Und mein Bestreben ist es, Menschen, also in dieser Zeit, wo ich glaube ich sehr viele Gehirne gerade sich eher auf das konzentrieren, was sie nicht wollen, zu helfen, also den Blick zu heben, den Geist zu dehnen und dich auf das auszurichten. Also was du erreichen willst. Und so verrückt das klingt, wenn du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo dir alle Fälle davon schwimmen. Also ich bin ein großer, großer Fan vom azyklischen Lernen. Also gerade dann, wenn es runtergeht,
ja,
sollten wir nicht einmal nur schreien, sondern wir sollten sagen, okay, das ist die Chance, alles neu zu denken. Das ist die Chance, etwas völlig Neues zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gerade verpassen.
Ja. Voll cool. Genau, also meine Vermutung ist, ich bin nicht im Redaktionsplan so sehr drin jetzt, das macht und mein Team. Also ich vermute, dass die Live-Tour wahrscheinlich schon vorbei ist, wenn wir das veröffentlichen, das Interview, aber es ist alles bei dir auf der Website ja aufgezeichnet, also man kann das auf jeden Fall sich angucken, deswegen da auf jeden Fall hingehen. Und ich hätte jetzt noch ein paar abschließende, nicht wirklich Fragen, aber ich würde dich bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen und zwar ganz spontan, rein intuitiv.
Okay.
Die Welt braucht
mehr Liebe.
Liebe ist
Freiheit, also die Freiheit, alles zu fühlen und alles so sein lassen zu können, wie es ist.
Moral bewirkt
starrem Denken und Heuchelei.
Männlichkeit ist
muss noch entdeckt werden.
To be continued. Weiblichkeit ist?
Nito.
Ich bin?
Frei.
Voll cool. Veit, tausend Dank. Ja. Vielen Dank für deine radikale Ehrlichkeit. Vielen Dank, dass du auf dem gleichen Weg bist. Vielen Dank für alles, was du tust, für deinen Beitrag, für die Bereitschaft, deinen eigenen Scheiß anzugucken, um dich der Menschheit mehr zur Verfügung stellen zu können. Und dass du als einer der wenigen, die ich kenne, ein Vorbild bist für, wie Partnerschaft auch sein kann. Weil ich kann die Erfahrung, von der du vorhin berichtet hast, exakt genauso unterstreichen. Ich dachte immer so, naja, aber ich habe kein Vorbild. Es gibt keine Partnerschaft, die ich sehe, von der ich sagen würde, so hätte ich das auch gerne. Und ich glaube, davon braucht es mehr in dieser Welt. Deswegen tausend Dank für deine Zeit und für die Arbeit, die du machst. Ein großes Privileg, mit dir zu sprechen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die das gehört haben. Weil ich weiß das wirklich zu schätzen, in dieser busy Zeit eine ganze Stunde zu investieren. Ich hoffe, dass für dich was dabei rausgesprungen ist. Ja. Cool.
Das war mein Gespräch mit Veit. Ich hoffe sehr, 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 dass du ja auch so inspiriert bist von der Klarheit und der Ehrlichkeit, die in diesem Gespräch stecken und dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend und habe für mich auch eine ganze Menge mitgenommen. Fand es einfach auch toll mit so einem, ich weiß nicht, kann man das so sagen, starken, aber trotzdem offenen, einen starken Mann, aber trotzdem mit einem offenen Herzen zu sprechen. Ich finde es tatsächlich sehr außergewöhnlich. So viele Männer gibt es davon nicht. Ich habe zwar auch so einen an der Seite, aber ja, war auf jeden Fall sehr inspirierend. Genau. Dann an dieser Stelle nur noch ein kleiner Reminder an das Webinar, falls du Bock hast, dabei zu sein. Immunbooster. ichgold.de/immunbooster mit Doppel-O. Findest du aber sonst auch in den Shownotes. Und Tellergold, Anmeldung gehen noch bis Sonntagabend. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Und am Donnerstag gibt es ja noch den regulären, normalen Podcast. Und in der Folge teile ich mit dir alles zum Thema Krankheitsprävention. Das ist ganz spannend, weil ich mit dir einmal durchgehen möchte, wie Krankheitsprävention aus ayurvedischer Sicht funktioniert und was Symptome sind, die dein Körper dir sendet, die gegebenenfalls später zu ernsthaften Krankheiten werden und wie du dann entgegensteuern kannst. Also, freue dich schon mal auf Donnerstag und ich schicke dir einen dicken Kuss und eine fette Umarmung und pass gut auf dich auf und bis ganz bald, deine Dana.